Click and Rush, Episode Nummer 14, sehe ich gerade. Mein Name ist Joachim Hebel und das Ganze auf X, wie man jetzt sagt, und das Ganze auch auf Instagram, da aber natürlich unter @, logischerweise. Und ja, genau, sonst bin ich, glaube ich, nirgends aktiv.
Es geht in die richtige Richtung. Ich hätte auch gesagt, du bist auf Instagram, aber und auf diesem Blue Sky, also da, wo der Himmel hellblauer ist, aber in jedem Fall bin ich @ Uli Hebel auf genau der Plattform, auf X und auch auf Instagram.
Aber das wisst ihr längst, wenn ihr uns zuhört. Dementsprechend, glaube ich, brauchen wir uns gar nicht so groß vorstellen. Ihr kennt uns hoffentlich, ansonsten wisst ihr jetzt mehr. Es ist Episode 14, es ist Länderspielpause, es ist eine Menge hinter mir. Ich habe 10 Tage, 10 Spiele. Fragt mich bitte nicht, welche Spiele es waren, weil ich weiß es nicht mehr. Das Ganze ist vorbeigerauscht wie ein Traum, aber es ist ungefähr so. Und dann waren natürlich die verrücktesten Spiele der Welt dabei, aber so ist das nun mal. Höhepunkt war das Match of the Week. Und ich glaube, damit steigen wir auch gleich mal ein. Es war natürlich das Spiel der Spiele, Manchester City gegen Chelsea, 4-4, unfassbar. Ich habe es mit René Adler ja kommentiert. Muss echt sagen, damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so ausgeht. Ehrlich gesagt, ich dachte eher, das wird ein 1-0 für City oder 0-0 vielleicht oder sowas. 4-4, ich habe, glaube ich, die Statistik ja vorher auch, glaube ich, gepostet. 882 Spiele, glaube ich, hat Pep Guardiola als Trainer geleitet. Es war das erste 4-4 in seiner Karriere und dass ich das natürlich dann abbekomme, war klar. Immer mehr Leute schreiben mir auch, die verrückten Spiele kriegt immer der Hebel. So ist das nun mal, aber jetzt mal ernsthaft, Spaß beiseite und alles beiseite, sondern einfach auch, weil wir ja, da können wir dann auch gleich quasi, also wir machen dann so quasi eine Y-Bewegung, weil zum einen natürlich ein Team der beiden ist ja der FC Chelsea, die ja auch Tottenham geschlagen haben, die ein paar Tage zuvor, können wir auch nochmal drüber reden, aber so, um diese beiden Teams dann auch abzuhaken, aber bleiben wir mal bei dem Spiel. Wie hat dir denn Chelsea gefallen? Wie hat dir das Spiel gefallen? Wie hast du es wahrgenommen? Also, war erstmal natürlich vielleicht auch, war es verdient?
Ja, also 4-4 ist dann am Ende irgendwie immer verdient, würde ich jetzt mal sagen, wenn so in der Häufigkeit sowas vorkommt. City ist wie immer das Team, das ich schon etwas als kontrollierter erachtet habe. Ich habe es aber auch tatsächlich nur im Vorbeilaufen gesehen, weil ich ja selber parallel im Einsatz auch war. Aber wie immer ist City, also es klingt blöd, wenn man 4 Tore schießt, aber etwas mehr Kontrolle, bilde ich mir ein, war da. Nichtsdestotrotz, wir haben es ja letzte Woche auch mit Chris schon mal ganz kurz thematisiert, dass Chelsea in jedem Fall auf dem Weg in die richtige Richtung ist. Sie verlieren dann immer mal wieder im Spiel den Faden für 5 Minuten, manchmal für 10, manchmal auch für 25, aber alles in allem war es dann am Ende trotzdem irgendwie ein bisschen glücklich.
Ja, grundsätzlich ja. Also ich habe auch das ja im Spiel gegen Tottenham dann gesagt. Also sie haben ja Expected Goals Wert zum Beispiel gehabt, der war über dem von Manchester City vor dem Spiel. Sie haben natürlich 6 Tore weniger erzielt als gemusst, aber sie sind, oder ich glaube 5 oder 6 so in dem Dreh rum. Auf jeden Fall, ich glaube, City hat irgendwie 6 mehr erzielt, als sie mussten. Chelsea 6 weniger, als sie mussten. Ungefähr so im Dreh. Nagel mich bitte nicht auf die genaue Zahl, einer 5, einer 6, aber ungefähr, damit ihr wisst. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die Mannschaft hat ja schon immer wieder was geliefert. Und es war ja auch, ich habe das ja auch dann im Spiel gesagt, zwischen Tottenham und Chelsea, wenn man die beiden Expected Goals, also was sie kassieren müssen und was sie machen müssen, auch die Abwehrwerte und so, die Offensivwerte, wenn man die gegeneinander legt, dann war zum Beispiel Chelsea nur ganz leicht schwächer als zum Beispiel eben Tottenham. Also ja, natürlich, die haben sehr, sehr wenig draus gemacht. Die hatten die immer mal wieder Fehler hinten drinnen. Sie sind ja auch, glaube ich, jetzt das 8. Mal in 12 Spielen in Rückstand geraten. Das ist natürlich insgesamt, sieht man, wie volatil das Ganze da ist, aber grundsätzlich ist Chelsea eine Mannschaft, die auf jeden Fall jedem wehtun kann, und ich glaube, das haben wir auch gesehen, Talent ist in dieser Mannschaft ohne Ende. Also ich hab vorher so ein Taktikvideo angeschaut, das Wichtigste bei Chelsea sind die Außenpositionen, also Sterling und Palmer, und das hat man auch wieder gesehen, wenn sie die beiden in die Räume bekommen und das gegen City, dann ist das, also Hut ab, dass man es gegen City auch tut, dann ist das eine Mannschaft, die unfassbar schwierig zu knacken ist und die unfassbar kreativ sein kann. Jetzt haben die natürlich auch mal Chancen liegen lassen, okay, kann sein, aber grundsätzlich war das eine sehr, sehr gute Leistung einer Mannschaft, die ja noch nicht mal im Ansatzweise da ist, wo sie hin kann, wo sie hin möchte, wo sie vielleicht auch mal sein wird vom Talent her, deswegen umso mehr Respekt dafür, dass sie das hinbekommen haben. Das ist wirklich eine unglaubliche Leistung, und ja, deswegen, ich finde, es ist im Endeffekt verdient. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, als City dann in Führung gegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass die nochmal in den Ausgleich schießen, aber auch da war es einfach komplett richtig, komplett in Ordnung, dass es so passiert ist, dass man dort auch diesen Strafstoß noch rausgeholt hat durch Armando Broja. Das war ja ein sehr deutlicher Strafstoß. Und ja, einzige Sache, die ich so ein bisschen schade fand, das hatten wir im Spiel auch, diese Handsituation von Walker. Das ist ja in mehreren Spielen zuvor ist das gepfiffen worden, da jetzt wieder nicht. Ich sag's nochmal, grundsätzlich, so wie ich Fußball mal gelernt habe, war das angeschossen aus nächster Nähe. Aber in der normalen Situation wäre das mit Sicherheit gepfiffen worden, hätte der Schiedsrichter das besser gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Und der VAR hätte eingreifen dürfen, wäre es nicht außerhalb gewesen. Dann wäre das mit Sicherheit auch gepfiffen worden. So ist es halt untergegangen und das ist halt einfach so, ich finde das immer lustig, weil City hat da einfach oftmals so ein Ding, den rutscht mal einer durch. Die haben einfach mal Glück manchmal. War ja auch im Spiel gegen Arsenal so, als Kovacic eigentlich das Spiel zu Ende spielen darf, da hat sich René Adler nochmal, als wir im persönlichen Gespräch waren, das hat er auch gemacht, das Spiel, da sah er auch, das ist eigentlich unsäglich, dass das passiert ist damals. Also City hat da manchmal ein bisschen Glück. Wie gesagt, es wäre nur ein Freistoß gewesen, wäre nichts Wildes gewesen. Trotzdem, das sind so Situationen, die einfach halt dann auffallen. Aber nochmal, ich will jetzt auch keinem unterschätzen und irgendwas unterstellen, aber insgesamt muss man schon sagen, das Ganze ist so in Ordnung gewesen. So eine junge Mannschaft, die so frisch zusammengestellt ist, die schon die ersten Anzeichen zeigt, dann aber auch wieder mal, wie du eben gesagt hast, schon auch Lücken zeigt, dass diese Mannschaft dann so diese, ja, so diese Mentalität zeigt, zu sagen, so, wir kommen jetzt hier nochmal zurück, finde ich unfassbar beeindruckend, wirklich finde ich unfassbar beeindruckend, gerade gegen City, wäre das jetzt gegen, keine Ahnung wen gewesen, hätte ich gesagt, ja mei, aber gegen City, wo eigentlich jeder Gegner weiß, gegen City ist dann ja eh vorbei, können wir eh vergessen, das ist ja meistens so das, was man fühlt in den Stadien, das ist dann wirklich echt beeindruckend und war wirklich verdient, muss man wirklich sagen. Also ich find's verdient, auch Cole Palmer, müssen wir natürlich ein Wort drüber verlieren, der sein ganzes Leben lang quasi bei City gespielt hat, ich glaube, der kam mit 9 in die Jugend oder so, hat da Ewigkeiten gespielt, bis im Sommer, hat dann gesagt, hey, ich möchte bitte gehen. Guardiola sagt zu ihm, nein, bitte geh nicht, du wirst deine Chance bekommen. Er sagt, das habe ich die letzten 2-3 Jahre gesehen, ich bekomme meine Chance nicht. Schau dir mal, wen du geholt hast, ich kriege meine Chance nicht. Ich möchte bitte gehen. Und Guardiola sagt, wenn du meinst, lässt ihn gehen zu Chelsea. Alle denken sich, der kostet 47 Millionen, das ist der niemals wert. Und der sieht jetzt sogar aus, der sieht aus wie 47 Millionen. Also das finde ich wirklich absolut beeindruckend, dass der sich so macht. Hätte ich auch nie gedacht, weil der war bei City ja ein etwas besserer Show-Act, wenn es schon vorbei war. Und jetzt plötzlich ist er da aber absolut gesetzt, macht sein Ding und spielt das wirklich, also das ist jetzt unfassbar. 4 Elfmeter, glaube ich, die er gemacht hat, 4, die er angetreten ist, 4, die er gemacht hat, gegen seinen Ex-Verein. Um diese Uhrzeit, ja, wo jeder weiß, oh mein Gott, das Spiel ist super fortgeschritten. Wenn der den nicht reinmacht, dann ist der Depp des Jahrtausends gegen seinen Ex-Verein. Alle schauen drauf und dass der trotzdem ruhig bleibt, ist unfassbar. Raheem Sterling ja auch, der hat ein überragendes Spiel gemacht, wirklich überragend. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und muss man wirklich sagen, Hut ab vor Chelsea, die ganze Woche. Die wurden ja auch da, darf man auch nicht vergessen, haben Tottenham geschlagen, das erste Mal und selbst da wurden die noch belächelt. Ja, die haben ja 20 Minuten sich schwer getan. Stimmt, habe ich im Spiel ja auch gesagt, ist komplett richtig, aber sie haben trotzdem insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt diese Woche, haben wirklich 4 Punkte geholt gegen 2 Gegner, bei denen wahrscheinlich alle gesagt haben, Chelsea holt 0, sowas von. Und das finde ich schon, kann man wirklich dann auch sagen, die Art und Weise und wie und was wie auch immer, aber das gegen City war wirklich beeindruckend und sie waren über weite Strecken sogar das bessere Team.
Kurzer, also wir gehen ja dann später nochmal auf, also machen sozusagen eine bisherige, wie soll man sagen, Zusammenfassung der Saison, dass wir uns mal Tops und Flops anschauen, da tippe ich jetzt mal, dass der Name auffällt, aber Cole Palmer ist jetzt Nationalspieler oder wird wahrscheinlich Nationalspieler, ist ja nominiert worden von Gareth Southgate. Kein James Ward-Prowse, dafür immer noch Jordan Henderson und immer noch Kevin Phillips und kein Raheem Sterling. Und dafür bleibt aber Marcus Rashford im Kader. Also ich habe absolut keine Ahnung, was Raheem Sterling getan haben muss, weil beim letzten Turnier war er für meine Begriffe auch noch der Beste oder einer der Besten. Ich habe absolut keine Ahnung, was der getan hat, dass der nicht mehr berücksichtigt wird. Also ich habe es ganz zu Beginn einigermaßen verstanden, dass er das erste Mal nicht nominiert worden ist, weil da war er gerade nicht in guter Form. Aber der Formfall zeigt jetzt seit Wochen konstant nach oben. Und im Nationalteam, da gab es mal Jahre, in denen es nicht so funktioniert hat. Aber ehrlicherweise sind die lang vorbei. Also der war ja eigentlich immer ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger und normalerweise steht ja Southgate zu diesen Typen. Also ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber irgendwas muss er sich geleistet haben, es gibt's nicht alles.
Ja, ich weiß auch nicht, also ehrlich gesagt, es gab ja auch dieses, ich habe das letztens gelesen, also erst natürlich heute habe ich einen sehr, sehr schönen Satz gelesen, Gareth Southgate ist ein durchschnittlicher Trainer, er würde in der Premier League niemals einen Spitzenklub bekommen, also das trifft auch einen Punkt, aber zum Beispiel, er war ja bei Pochettino auch eine Zeit lang mal nicht so oben, also es gab wirklich auch eine Stelle, da hätte, wenn sich Kollege Mudrik nicht verletzt hätte, beim Aufwärmen gegen Brentford, glaube ich, war das. Oder war es gegen Brentford? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, hätte er sich dort nicht verletzt, dann wäre der auch raus gewesen, dann wäre er da raus gewesen, dann hätte Mudrik gespielt. Also der ist gerade eben in so einer Phase gewesen, in dem, glaube ich, so ein paar Leute, den nicht auf dem Schirm hatten, nicht so gut fanden. Warum es dann ist, kann jeder dann, das weiß ich dann auch nicht genau, aber es gibt so eine Phase, aber jetzt aktuell, die letzten zwei, drei Spiele, war er überragend und dementsprechend hätte er sich's komplett verdient gehabt, weil das war jetzt, also das gegen City, das ist eine super Einzelleistung gewesen. Wirklich eine super, super, super Einzelleistung und dementsprechend absolut, wäre es absolut verdient.
Aber um Form kann es ja nicht gehen, weil sonst ist ja Rashford nicht dabei.
Ja, genau. Und vor allem, warum ist denn dann Calvin Phillips dabei? Der hat zwei Spiele, der hat insgesamt wahrscheinlich im ganzen Jahr bei City zwei Spiele durchgespielt. Also das ist ja genau, also das ist ja insgesamt aber, ja? Also wahrscheinlich nicht mal.
Das ist schon.
Also ich glaube, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist kompletter Schwachsinn. Also ja, ich verstehe es. Ich verstehe genau, was du sagst. Ist kompletter Schwachsinn im Endeffekt. Also
komplett. Das ist ja sowieso der ganze Kader ist Käse, weil Sam Johnson nach wie vor Pope, auch da, keine Ahnung, was der gemacht hat. Also reden wir nicht über Gareth Southgate, ist nicht sinnvoll, aber nur um das nochmal dazu zu legen nach so einem Spiel und wenn man jetzt immer nur auf die Zahlen blickt, zuletzt, und ich finde auch insgesamt in der ganzen Saison ist der Pfeil nach oben zu geben bei Sterling, verstehe nicht. Und bei Palmer verstehe ich es dann wiederum komplett. Ehrlicherweise ist es aber dann auch fast, also ja, keine Ahnung, es ist heutzutage schon zu früh, aber ich verstehe, dass wenn Madison nicht dabei sein kann, dass man dann jemanden wie Palmer hat. Wir werden ja dann nochmal ein paar Kategorien durchgehen nach, also um es mal ganz reißerisch zu machen, Tops und Flops, das hat sich unser Chef gewünscht und den Chef enttäuscht man nicht. Dann machen wir das natürlich gerne auch. Ich würde mal tippen, dass er in irgendeiner dieser Kategorien vorkommen wird, Cole Palmer. Völlig zu Recht auch. Und der hat sich den Call-up schon irgendwie verdient. Esri Konsa auch auf eine Weise, ist auch ein neuer Rico Lewis, ja. Jetzt auch nicht, also da hätte es schon Zeiten gegeben, als das sinnvoller gewesen wäre, aber so ist er halt, unser Gareth.
Ja, eine absolute Koryphäe auf jeden Fall. Aber ja, das ist grundsätzlich, glaube ich, sind wir bei dem Spiel durch. Gibt es irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwas vergessen habe, aber im Grunde genommen muss man sagen, war es verdient. Das war natürlich wieder mal ein verrücktes Spiel. Trotzdem natürlich, wie gesagt, bei Chelsea geht es in die richtige Richtung. Bei City muss ich ehrlich sagen, war ich ein wenig überrascht, dass sie so wenig hinbekommen haben, dass sie sich so drücken haben lassen, ehrlich gesagt. Es war nicht diese Spannung, nicht diese Erhabenheit, die sie sonst haben. Trotzdem natürlich überragend, was sie machen, dass sie dann auch zu ihren Toren kommen. Das haben sie immer, aber defensiv zeigt es wieder einmal mehr. Wenn man wirklich mutig ist und wenn man sie wirklich nervt, mit Qualität, das brauchst du natürlich schon auch, hat Chelsea ja, dann kann was gehen. Und das war wirklich beeindruckend und deswegen absolut Hut ab und Respekt. Also wirklich, wir haben ja lange genug auch immer hahaha Chelsea und so. Aber wir müssen dann in diesem Moment auch sagen, Respekt. Also wenn es dann soweit ist, muss man auch wirklich sagen, Respekt, Chelsea. Das war wirklich à la Bonheur und war richtig, richtig klasse.
Ja, jetzt kommt halt der Nick Bailly und verkauft, keine Ahnung, Reece James zu Manchester City oder sowas. Also würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Und kleiner abschließender oder vorausblickender Gedanke, auch wenn die Ansetzung total gestört ist, aber City gegen Liverpool direkt nach der Länderspielpause, das allererste Spiel mittags zur Lunchtime, wie immer, wenn nach der Länderspielpause spielt, echt ohne Witz, ich habe mir das mal rausgesucht, müsste jetzt die Zahl suchen, aber Liverpool hat, glaube ich, viermal so oft gespielt wie die nächsten seit in den letzten drei Jahren nach der Länderspielpause mittags und haben ja mit die meisten Südamerikaner, also denen. Das ist keine Verschwörungstheorie von Jürgen Klopp, wenn er sich da hinstellt und sagt, ihr habt sie doch nicht alle. Und generell die Aufregung, die rund um diese Anschlusszeit herrscht, die mag ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn ich sie gerne mag, die Anschlusszeit. Aber ich verstehe, warum man damit nicht so ganz glücklich ist. Nichtsdestotrotz wird es natürlich ein Weltklasse-Spiel. Und was wir gelernt haben ist, City hat es nicht so gern, wenn ein Team vollkommen athletisches Chaos schafft. Und Liverpool ist jederzeit in der Lage, das zu tun. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Würde mich wundern, wenn es am Ende 1-0 für City wird, aber ich freue mich drauf.
Also, du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast ja beide Seiten schon angezeigt. Ich kann beide Seiten auch verstehen, weil auf der einen Seite ist es cool, klar, ich kann es auch verstehen. Zum Beispiel jetzt, warum war denn Wolverhampton gegen Tottenham 13:30? Ja, weil da halt Son und Wang mitspielen und natürlich deshalb auf dem asiatischen Markt die einzige Spielzeit ist, die noch jemand anschauen kann und natürlich dann alle sich dieses Spiel anschauen wollen. Das ist ja ganz normal. Dementsprechend absolut logisch, dass man sich sagt, hey, das schaue ich mir an. Kann ich total nachvollziehen, dass die Engländer das so machen, aber wie du es eben sagst, diese Anstoßzeit, ich kann es schon auch verstehen, weil wenn du natürlich jetzt da irgendwo unterwegs bist, wie du sagst, es geht mir ja teilweise schon so, wenn ich Freitag, ich hatte am Freitagabend zweite Liga und muss dann aber noch vorbereiten und bin dann um 12.30 Uhr schon wieder im Sender, jetzt ist es bei denen aber nochmal eine Stunde früher, ey, das macht dich schon fertig, also das ist gefühlt noch in der Früh, wenn du bis spät in die Nacht gearbeitet hast, wenn du zum Beispiel bis spät eben in der Nacht noch in Kolumbien warst, das macht die fertig, also ich kann mir das richtig vorstellen, jetzt muss ich aber nicht laufen, sondern muss bloß einigermaßen konzentriert sein, die müssen da richtig laufen und Gas geben, kann ich schon verstehen, dass die sagen, ey, puh, also das ist schon echt heftig. Also ich, das ist wirklich, also ich möchte es nicht. Ich kann Jürgen Klopp da total nachvollziehen, dass es eben so ist, dass er da sauer ist, aber ja, so ist es, er wird sich ändern. Dann sind wir eben bei Tottenham gegen die Wolves, war ja eigentlich, geht's ja eher um Tottenham allgemein, die haben jetzt zweimal am Stück verloren, da natürlich auch gleich wieder draus gemacht worden in den Medien, war es das jetzt für Tottenham, ist das der Downfall, ist das jetzt wieder Tottenham, da natürlich gebe ich die Frage gerne nicht weiter, was machen wir denn da draus?
Naja, also mit der verletzten Situation, da hätte ich vielleicht auch verloren. Also das hat ganz viele, viele Dinge, das ganze Spiel, das Ergebnis, die aktuelle Phase bei Tottenham und vieles, das uns recht gibt. Also wir werden vielleicht auch noch später darauf kommen, dass wir uns krass geirrt haben in manchen Punkten, aber, oder wenigstens ich werde das dann zugeben später, aber also ich sehe mich insofern bestätigt, dass ich habe das einfach nicht für legit gehalten, die ganze Zeit über. Und jede drei Punkte, die sie geholt haben, waren Bonus. Jetzt sind halt so viele Spieler verletzt und das kann ein Team oder gesperrt, beides, das kann ein Team wie Tottenham nicht auffangen. Das wiederum ist mein nächster Punkt. Das müssen sie noch weiterhin adressieren. Ist völlig normal zum Zeitpunkt der Entwicklung. Sie haben halt noch nicht die Breite im Kader. Das haben wir ja am Anfang der Saison gesagt, auf welchen Positionen wir gerne noch was gehabt hätten und auch wirklich dann Stammspielermaterial. Das müssen sie halt jetzt bringen, damit sie zum Beispiel in Madison, also so schwierig das ist, damit sie ihn eventuell auffangen können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mir die Wolves, das habe ich auch schon mal gesagt, situativ, nicht immer, aber situativ, ganz gut gefallen. Ich halte Gary O'Neill für einen richtig guten Mann. Und das hat man da ja auch wieder gesehen. Und grundsätzlich sind die Wolves ja auch ein Team, das mich total fertig machen würde, wenn ich verantwortlich wäre für die, weil die können ja, nur manchmal scheinen sie nicht zu wollen. Und das, glaube ich, hat halt dann aber auch zeitlich so reingespielt, dass halt dann mal so ein Spiel verloren geht für Tottenham. Kein Beinbruch, im Gegenteil, immer noch way ahead of the plan mit Platz 4 nach der zweiten Länderspielpause.
Ja, nochmal, also wie du es gerade gesagt hast, verletzungsbedingt, aber auch sperrenbedingt, gut, das ist alles selbst sich zuzuschreiben, brauchen wir auch nicht reden, aber sie haben im Endeffekt, fünf Spieler, Richarlison ist verletzt, Madison ist verletzt, Van de Ven ist verletzt, die werden alle, also Madison, Richarlison einen Monat, aber der Rest wird im neuen Jahr erst wiederkommen, dann Udogi ist gesperrt gewesen jetzt, dieses eine Spiel. Natürlich Romero, der auch gefehlt hat, dementsprechend da jetzt einfach daraus zu machen, ja, das war's jetzt, wäre mir einfach zu früh. Dazu kommt eben, wie du es gesagt hast, Gary O'Neill und Wolverhampton sind unfassbar schwierig zu bespielen, die einfach ständig jeden Ballbesitz, den du hast, einfach sofort lauern und nach vorne schießen wie die Verrückten. Dementsprechend muss man schon sagen, ja, ich verstehe das, das ist natürlich ein dummes Ergebnis, wenn es zweimal in der Woche ist, aber wie du es eben sagst, man kann ja beide Ergebnisse komplett erklären. Also warum ist denn Tottenham so gut gewesen? Weil sie halt einfach einen Madison hatten, der einfach nur kreieren konnte. Nichts anderes. Der konnte den ganzen Tag nur kreieren. Und das, wie mir Benny auch mal gut gesagt hat, sehr guter Punkt, immer mit dem Kopf zum Tor. Also der musste ja immer nur schauen, wo ist der nächste Mann. Genau das kann er, weil die anderen für ihn alles andere erarbeitet haben. Dementsprechend hatte der ja nie irgendwie mit irgendwas anderem zu tun, als einfach nur zu schauen, wo spiele ich den Ball hin. Also herausragend natürlich für sie, für das ganze Spiel. Und dementsprechend muss man schon sagen, ja, natürlich, ich verstehe das, dass jetzt viele sagen, ha. Aber man muss auch sagen, das haben sie sich erarbeitet. Häme musst du dir auch erarbeiten. Die haben richtig gut gearbeitet die Wochen zuvor. Wirklich sehr, sehr gut. Und dementsprechend haben sie sich's verdient, dass die Leute halt auch sagen, hey, Respekt. Und das war jetzt mal wieder so. Und dementsprechend kann ich da, ich kann nachvollziehen, wie gesagt, dass da Leute da sagen, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute, also ich schreibe die so nicht ab. Also Champions League, bin ich mir ziemlich sicher, werden sie trotzdem erreichen. Bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube, nach wie vor noch nicht dran, aber sie sind in jedem Fall gestiegen in der Gunst. Und das ist, also nochmal, hättest du mir gesagt, dass wir uns Mitte November 23 darüber unterhalten, dass die absolut in den Kreis der Champions League Aspiranten gehören, und das tun sie definitiv. Vielleicht müssen wir sie ja weiter noch 5 oder 6. Bei Newcastle gibt es ja ähnliche Probleme wie bei Tottenham, verletzungsbedingt, weshalb, glaube ich, deren Underperformance gerade so daherkommt. Brighton schwächelt gerade ganz schön aus verschiedenen Gründen. Aber hättest du mir das vorher bei Tottenham gesagt, hätte ich gesagt, ja gut, also das würden die, glaube ich, allesamt unterschreiben, müssen sie auch nehmen, weil mehr ist gar nicht drin in der Truppe. Und deswegen wunderbar. Also ich glaube, zum Zeitpunkt ist alles perfekt bei Tottenham. Und klar, hauen die jetzt, also tun sie ja nicht, wenn man es einigermaßen vernünftig bewertet, dann hauen diese 2 Niederlagen am Stück jetzt nicht rein, aber hätten sie, keine Ahnung, am 3. eins verloren und am 11. Spieltag und sie wären 4., dann würden wir noch nicht mal reden jetzt. Und das muss man immer so sehen, und deswegen bin ich jetzt nicht bereit, da irgendwie rote Flaggen rauszuholen oder so.
Naja, also wie gesagt, ich auch nicht. Ich finde es nach wie vor ein super cooles Projekt. Ich habe es ja auch zu Benny gesagt. Da ist ein Plan. Wenn jemand einen Plan durchzieht, finde ich es immer cool. Wir können immer über einzelne Spiele reden. Auch das ist ja etwas, was René, auch, mit dem habe ich ja genau auch drüber gesprochen. In der Premier League kann jeder jeden schlagen. Ich weiß, das ist so ein dummer Floskelsatz, aber es ist so. Und du kannst auch mal in einem Spiel verlieren. Wenn du aber natürlich in diesem Spiel 3 Spieler verletzungsbedingt verlierst, oder 2, sagen wir mal, weil Richarlison war ja schon quasi mehr oder minder, aber du verlierst 2 Spieler verletzungsbedingt, du verlierst 2 Spieler gesperrt, bist dann ohne 4. Das ist für jedes Team in der Premier League ein Problem, weil, haben wir ja auch gesehen, selbst City, wo alle sagen, das ist so ein Kader, der ist so unglaublich, stimmt, ist der, brauchen wir gar nicht drüber reden, der ist überragend, der Kader, aber selbst wenn Rodri gesperrt ist, dann verlieren die 3 von 4 Spielen. Also das muss man, das man jetzt nur einfach zu sagen, so quasi, ja, das ist ja voll einfach und so, theoretisch ja, aber ihr seht ja alle, wie es ist, also so einfach ist dann auch wieder nicht, dass man alle jetzt sagen müssten, oh mein Gott, das ist ja jetzt so klar, da müssen wir, das so ist es auch wieder nicht. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass man da eben sagt, ja, okay, grundsätzlich ja, aber deswegen, also ich bin jetzt da noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie Angst habe davor, dass denen was passiert, ganz im Gegenteil, ich bin da super easy und denk mir, werden wir sehen, was passiert. Ich persönlich glaube sogar, dass das, wie gesagt, ich glaube, dass das einfach im Endeffekt, dass die irgendwann mal da um Rang, weiß nicht, Rang 4 mitspielen werden, 100%ig, wenn nicht sogar Rang 3. Also ich sehe sie da, und das Ganze auch im Übrigen verdient, muss man ganz klar sagen. Genau, dann sind wir eigentlich schon bei der Rubrik, die du angesprochen hast, Tops und Flops. Du darfst uns kurz erklären, genau wie du das
vorgestellt hast. Ja, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe ganz kurz mit Andi gesprochen, wie und was wir machen könnten. Nächste Woche, wenn ihr mögt, das entscheidet ihr, werden wir mit einem Fragen-Podcast zurück sein. Und ehrlich gesagt, es wäre doch jetzt mal an der Zeit, etwas mehr als ein Drittel gespielt, dass wir uns mal angucken, in ein paar Kategorien, was sind denn die Tops und die Flops, einfach nur mal, um ein wenig zu polarisieren und zu bringen, reinzugehen. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, glaube ich. Wir gehen es der Reihe nach durch und machen das dann so, dass wir vielleicht mal erstmal die Vereine anschauen, dann einzelne Spieler, Transfers, Trainer, und das sind ja dann im Wesentlichen sowieso schon die Dinge. Vielleicht können wir das auch sowas wie eine Überraschung küren oder sowas, aber die werden dann ja eh mit vorkommen, weil die Flops sind ja zwangsweise immer die negativen Überraschungen wahrscheinlich, weil man was erwartet hat sozusagen. Und das führt dazu, dass wir einfach wahrscheinlich auch nochmal über so ziemlich jeden Verein sprechen. Ich glaube, ich bin das mal vorher nochmal durchgegangen, ich glaube, dass wir so gut wie jedem Verein schon eine kleinere Strecke gewidmet haben oder eine größere, mit vielleicht der einen Ausnahme, Ich glaube, wir haben nicht über Crystal Palace noch gesprochen, wobei auch minimal, aber das war es dann auch schon, vielleicht mit Nottingham Forest. Ansonsten, glaube ich, sind wir überall schon einmal etwas länger als eine Viertelstunde oder 20 Minuten geblieben in der Saison, was ja auch ganz schön ist. Es ist noch keine Trainerentlassung passiert in der Liga, was total erstaunlich ist. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das auch jetzt in der Länderspielpause nicht passieren wird. Wahrscheinlich hätten wir es sonst schon gehabt am Dienstagabend, an dem wir aufnehmen. Aber dann würde ich jetzt einfach mal reinstarten und mal Reihe umgehen. Da können wir auch mal ein paar Namen diskutieren, ob die da vorkommen oder nicht. Und mal anfangen, passenderweise, wenn ich dich jetzt frage, nach dem Verein, der top ist im Moment. Das ist natürlich immer in Relation zu den Erwartungen zu sehen, logischerweise. Aber wer fällt dir dann ein?
Überraschung
also
ist.
Also quasi, es muss dich ja überraschen. Also dass City jetzt Tabellenführer ist, da wirst du jetzt wahrscheinlich nicht. Ja,
dann auf jeden Fall Tottenham. Also dass Tottenham die Überraschung der Saison ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist für mich, hätte ich niemals gedacht, dass die da oben stehen werden. Niemals.
Ja, also die muss man natürlich nennen. Das glaube ich grundsätzlich auch, dass man die nennen muss. Ich nenne trotzdem Chelsea. Und nicht, weil die jetzt gut dastehen oder tolle Ergebnisse geholt haben, nur weil ich nicht gedacht hätte, dass Maurizio Pochettino zu dem Zeitpunkt, an dem er jetzt wirkt, schon das Ding so im Griff zu haben scheint. Also das mag trügen bei Chelsea, aber ich finde, dass er im Moment wirkt wie der Boss und dass der Verein ihm zu folgen scheint. Also kurzum, seit Ekpali und Clearly Capital da an der Macht sind, habe ich es nie so ruhig erlebt. Auch wenn es durchaus Spiele gab, die dazu hätten führen können, dass sie eben keine Ruhe hätten haben können. Und also vielleicht ist das auf einer semantischen Art und Weise zu finden, dieses Top-Chelsea bei mir, weil Zehnter ist natürlich nicht überzeugend, das ist mir grundsätzlich schon klar, aber wenn wir überlegen, wie unwürdig das mitunter war letzte Saison, finde ich, dass das auf dem Platz in die komplett richtige Richtung geht. Tottenham ist logischerweise bei mir auch auf der Eins, aber wenn ich dann was anderes nennen musste, wo ich total überrascht bin, dann ist es am Ende fast sogar schon Chelsea. Es gibt noch zwei, drei andere, die man diskutieren könnte, aber ich bin nicht unüberzeugt und das habe ich lange nicht mehr gesagt.
Ja, also ich bleib bei Tottenham. Ich habe Chelsea ja dann auch, ehrlich gesagt, da muss ich mich auch selbst loben, nein, schmarrn, aber ich habe das auch während der Phase, ich habe, glaube ich, ein Spiel gegen West Ham gemacht, wo sie 3-1 verloren haben oder so, auch da habe ich schon damals gesagt, erstens, es ist nicht alles so schlecht, wie es gemacht wird, weil es gibt immer Phasen, die sind gut, es gibt Werte, die sind gut, die machen mir Mut, plus, du kannst auf der einen Seite, das habe ich auch schon mal im Spiel gesagt, das ist komplett paradox, wie mit Chelsea umgegangen wird, ehrlich gesagt. Weil auf der einen Seite sagen alle Leute, ja, die kaufen ja nur Junge. Da ist ja alles neu. Das gibt's ja nicht. Die haben nur Junge, die haben neuen Trainer. Das ist ja alles neu. Die schmeißen ja alles über den Haufen. Und auf der anderen Seite sagen aber alle innerhalb von 3 Sekunden, ja, wieso funktioniert's denn nicht? Hahaha, Chelsea ist so scheiße. Und das habe ich nie zusammengekriegt. Weil entweder ich sag, die Mannschaft ist jung und sie ist neu, oder ich sag, die Mannschaft muss gewinnen. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt Arsenal auf 10 wäre, dann würde ich sagen, hä, was haben die denn da verloren? Die waren doch letztes Jahr Zweiter, das gibt's doch nicht. Wie können die denn? Aber Chelsea war ja letztes Jahr 12. und die entwickeln sich halt einfach langsam, aber sicher. Und einige Werte waren damals schon gut. Und auch einige Spiele waren damals schon gut. Und dazu dann so zu kommen, so quasi, die sind ja so schlecht und das geht ja nicht und so, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Weil entweder, natürlich hat Chelsea eine Vergangenheit, brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch ein Team mit einer Vergangenheit muss aufbauen dürfen. Das kann nicht funktionieren, dass du gleich gewinnst. Und ehrlich gesagt finde ich, schauen wir uns doch mal im Vergleich Manchester United an. Ich will jetzt die beiden nicht in einen Topf schmeißen. Ich will auch jetzt nicht irgendwie anfangen jetzt United. Aber da wird ja seit Jahren so gehandelt, so quasi, ja, wir sind nur drei Schritte von der Meisterschaft entfernt. Wir brauchen nur noch einen Spieler, dann sind wir es. Und das sind sie nicht. Die sind meilenweit davon entfernt. Da würde man sich manchmal wünschen, dass man sagt, nein, wir holen jetzt nicht Casemiro, sondern wir holen jetzt mal den Cole Palmer und fangen von vorne an. Das würde man sich ja eher wünschen, würde es tendenziell wahrscheinlich sogar eher bringen. Und ja, natürlich, Chelsea war zu dem Zeitpunkt, als sie das angefangen haben, vielleicht gar nicht so weit davon entfernt, etwas zu gewinnen, aber trotzdem wurde es gemacht. Sie wollten auf komplett neu anfangen, das ist die Idee des Managements gewesen. Zumindest liest es sich so, ob es dann wirklich auch schriftlich irgendwo niedergehalten wurde und ob es irgendjemand dann auch so gesagt hat, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich wirkt es jetzt so, so quasi alles auf neu. Und dann musst du den Leuten noch Zeit geben. Und dass die dann natürlich am Anfang jetzt auch erstmal in dieser Liga Schwierigkeiten bekommen würden, war mir klar. Und dass, aber selbst in diesen Spielen eben wie West Ham, das ich gemacht habe damals, da waren die weit besser. Die haben einfach das Tor nicht getroffen, okay. Aber trotzdem ist es halt so, dass es eigentlich ein gutes Team ist. Und ich habe halt einfach bloß gesehen, das haben wir ja auch gesagt, es war halt einfach Chaos. Aber dass Pochettino jetzt so schnell entrümpelt, das muss man sagen, Respekt. Dass er dieses Chaos jetzt irgendwie rauskriegt, irgendwie eine Mannschaft zusammenformt, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Und das finde ich beeindruckend. Respekt. Es ist ja trotzdem noch immer nicht alles gut. Es sind auch noch Spiele dabei, die sind nicht gut. Aber grundsätzlich muss man sagen, geht's komplett in die richtige Richtung. Und ich habe die von Anfang an, also nicht erster Spieltag, aber seitdem ich es das erste Mal gesehen habe, zweiter Spieltag, habe ich die nicht mehr so schlimm gefunden und dachte, okay, das geht in die richtige Richtung.
Nee, das nicht. Also, das haben wir hier auch schon recht früh gesagt. Es ist schon okay. Schaut ordentlich aus, nur, und ich meine, Platz 10 ist trotzdem indiskutabel. Das muss man ja machen.
Ja, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Also ich meine, du sagst ja selber, Tottenham muss man sich auch nach unten regulieren lassen. Dann finde ich, muss man Chelsea sich auch nach oben regulieren lassen. Ja, aber trotzdem,
12 Spielen, 16 Punkte mit einem Kader, der jetzt insgesamt, keine Ahnung, 2 Milliarden kostet, bei aller Liebe, das ist zu wenig. Ich glaube, das ist auch durchaus zulässig, das mal so gesamt zu verkürzen. Aber es ist der Weg in die richtige Richtung und vielleicht ist das die grundlegende Saison, über die wir irgendwann mal sprechen. Also ich möchte ja vor allen Dingen darauf hinaus, ich habe Pochettino, und ein Teil von mir bleibt doch dabei. Ich bin skeptisch ihm gegenüber. Und ich war es nach Paris deutlich mehr, als ich es vorher schon war. Aber möglicherweise ist es genau das, was ihm liegt. Chaos zu entrümpeln. Mit jungen Spielern was aufzubauen. Die rauszufiltern, die wollen, die können, die es verstehen. Wie auch immer man das sagen will. Aber die Situation ist ja schon ähnlich der, die er in Tottenham damals vorfand. Und er selber wirkt auch, finde ich, ganz viel entspannter, viel gelöster als das zum Beispiel in Paris. Immer wenn ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, der Arme, der hat überhaupt keinen Bock mehr. Und hat er von Anfang an nicht. Und deswegen muss man da schon mal ein erstes Mal Abbitte tun, also ich zumindest, weil ich, und da seht ihr im Übrigen auch, dass wir nicht irgendwie nach Gusto oder so Leute in die Pfanne hauen, sondern wenn er es besser macht, als ich das vorhergesehen habe, dann bin ich der Erste, der das sehr gerne zugibt. Und das tut er im Moment. Die Ergebnisse reichen mir dennoch nicht. Und es sind auch gute Leistungen, die kaputt gehen, wenn es dann einfach 50 Minuten auf ein Tor geht und dann verlieren sie das Spiel, wie gegen Brentford zum Beispiel. Das ist dann auch nicht gut genug. Das mag man dem Alter zurechnen, ist aber trotzdem nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und das ist akzeptierbar bei Chelsea ja auch nicht. Da müssen wir ja keine Diskussion drüber führen. Aber es geht ja erstmal jetzt nur um die Art und Weise. Und mit der Art und Weise bin ich fürs Erste einverstanden, weshalb ich sie gerne nenne als das Team, das sozusagen top ist in Sachen über Kreuz liegt gegen meine Erwartungen. Aber ist auch nur eins. Also ich finde zum Beispiel, dass Liverpool schon auch genannt werden muss an dem Punkt. Also dieses viel zitierte Liverpool 2.0. Ich sehe das. Also das ist eine absolute Rückkehr zum Top-Team.
Ja, also noch auch da, es ist nicht alles perfekt. Auch das ist ja auch so, sagt auch Jürgen Klopp selber im Übrigen. Also, man muss ja mal vorsichtig sein, weil Liverpool-Fans immer sehr, 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 sehr mit Liebe da irgendwie rangehen. Aber Jürgen Klopp sagt selber, es läuft nicht alles gut in den Spielen, aber die Ergebnisse sind jetzt wieder da. Und das macht ja noch mehr Angst, dass sie eben, dass die Ergebnisse schon da sind, dass du 3-0 gegen Brentford gewinnst, wo sie sich ja selber traditionell immer schwer tun. Das ist, also Respekt, muss man auch sagen. Also ich sehe es genauso, ich finde es auch gut. Ich finde auch nicht, es ist nicht alles so geölt, es ist nicht alles so maschinell wie damals in der Meisterschaftssaison. Es ruckelt noch, es sind noch ein paar Dinge drin, aber trotzdem ist es, aber das macht es vielleicht sogar irgendwie sogar sympathischer. Also ich finde es auch momentan irgendwie sogar sympathischer, als wenn alles irgendwie läuft. Also ich Respekt, dass du jetzt schon dann mit 27 Punkten hinter City bist und mit Arsenal gleich. Respekt, also das muss man wirklich sagen, Hut ab. Aston Villa hatten wir ja auch, es ist natürlich auch irgendwo ein Überraschungsteam. Auch wenn ich, da muss ich wirklich mich selbst loben, das habe ich wirklich gesehen. Also nicht gesehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte funktionieren. Dass sie natürlich auf 5 landen, jetzt schon, wusste ich auch nicht, dass da auch noch was unten gehen kann. klar, aber das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber bei denen habe ich es tatsächlich gesehen und dann glaube ich, wird es ja eh schon, dass United auf 6 ist, ist ja eher negativ als sonst irgendetwas, Newcastle nur auf 7 ist ja auch fast eher überraschend, aber so die von den positiven Überraschungen, muss ich sagen, ist das eigentlich so dieses Team, wo ich wirklich, das ja wirklich, glaube ich, noch wirklich, wirklich zu nennen ist, wo man sagen muss, boah, die sind wirklich da, hätte sie kaum jemand gehabt, aber das hatte ich irgendwie im Gefühl, weil ich einfach letztes Jahr von Unai Emery schon ich hatte ihn ein paar Mal nämlich und dachte mir jedes Mal, boah, die sind so unfassbar schwierig zu bespielen, dass ich irgendwie fast schon geahnt habe, dass wenn es so weitergeht, könnte es funktionieren, auch noch mit denen neu zu gehen.
Ich rück da noch nicht von meiner Meinung ab, also weil genau das, was ich sagte, durchaus noch eintritt. Also verloren gegen Everton, verloren gegen Nottingham. Also sie sind dann besser, wenn sie das klare Außenseiter-Team sind oder gegen Luton. Ansonsten sehe ich nach wie vor, warum ich das so hatte seinerzeit. Ich glaube, dass Aston Villa auf 5 liegt, liegt eher daran, dass es 3 Teams gibt, also ganz klar 3 oder wenn man Chelsea mitnehmen würde 4, die im Vergleich noch underperformen. Deswegen bin ich da noch nicht komplett bereit, dass ich meinen Take von vor der Saison einkassiere, aber in einem Punkt muss ich es dann tun. Das kommen wir dann aber vielleicht bei den Tops dazu oder zu den Überraschungen in der Saison. Da ist definitiv einer im Kader bei Aston Villa, mit dem ich so nicht gerechnet hätte und den ich auch, wie soll man sagen, zu Unrecht wahrscheinlich verteufelt wäre ein zu großes Wort, aber schon hart angefasst habe. Ich möchte nur ein Team nennen, bevor wir dann zu den Flops gehen, aber auch nur in aller Kürze. Und das klingt jetzt völlig Banane, weil die sind 18. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Luton Town kompetitiv sein könnte in der Liga, ehrlicherweise. Und sie spielen keinen guten Fußball, in dem mit Abstand schlechtesten Kader. Also der ist auch noch mal ein Stückchen schlechter als der von Sheffield, finde ich. Und dass die überhaupt noch in Reichweite sind, finde ich erstaunlich. Ich mag Rob Edwards, seine Art und Weise. Die gehen nicht kampflos runter und deswegen alleine will ich die mal nennen, weil ich dachte vor der Saison, ich sehe gar keinen Anker, wie das auch nur irgendwie funktionieren könnte. Und streng genommen müssen wir Wolverhampton auch nennen, vielleicht müssen wir eher Gary O'Neill nennen, weil die natürlich mit dem Abstieg so gut wie gar nichts zu tun haben, liegt aber auch daran, dass die 3 Neulinge da unten rumdümpeln. Aber dann lass uns vielleicht auch schon zu den Flops kommen.
Ja.
Also ich weiß jetzt ungefähr, wen du nennen wirst. Das ist ja, glaube ich, der Elefant im Raum, aber dann fang doch einfach mal an.
Ja, also ich nehme jetzt, geht einmal mit der Tabelle von unten, also ganz unbedarft von unten runter, von unten nach oben. Also ich finde das Burnley schon enttäuscht, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir wirklich gedacht, dass das mehr geht und ich hätte auch wirklich so nach der Euphorie und nach dem ersten Spiel gegen City, das ich ja gemacht habe, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, das, die wollen da mitspielen. Ich habe natürlich auch gesagt, City ist einfach schlechtes Publikum, weil die natürlich einfach das nicht mitgehen und einfach halt nochmal eins besser sind. Aber dass die gar keine Chance haben, das tut mir schon irgendwie weh, ehrlich gesagt. Die haben 9 Tore erzielt, als ein Team, das in der zweiten Liga ja wirklich alles an die Wand gespielt hat und alles auch an die Wand geschossen hat. Und jetzt haben die nur 4 Punkte. Das muss ich schon sagen, das finde ich echt schade, dass es so ist. Das enttäuscht mich irgendwo schon, ehrlich gesagt. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also ich dachte wirklich, es ist mehr drin. Und dass die jetzt natürlich nicht, ich habe schon auch, das haben wir auch, sagen wir immer wieder, dass wenn du ein Team bist, das in Liga 2 Fußball spielt, dass wenn du dann hochgehst in die erste Liga, merkst du halt, okay, alle anderen, die nicht Fußball spielen, sind trotzdem nochmal individuell besser besetzt als wir. Das ist in 9 von 10 Fällen so. Und dann kriegst du ein großes Problem, weil die dann trotzdem immer nochmal besser spielen als du. Das ist das große Problem eben, dass sich da Monster Company gegenüber sieht oder dem sich Monster Company gegenüber sieht. Aber ich muss schon sagen, ich bin insgesamt enttäuscht, dass gar nichts geht. Also das muss ich schon sagen. Ich hätte auch gedacht, dass irgendwie mehr Plan B drin ist, als das, was dann da
mir
war.
Mir ist zu viel Plan B. Das nervt mich daran. Deswegen werde ich auch Company als Flop nennen, was ich nie gedacht hätte, weil ich nach dieser Zweitligasaison dachte, das ist der Typ, ist der nächste Typ, weil ich liebe, wie der spricht. Und welchen absoluten Erfolgshunger und eine selbst nimmt sich so sehr selbst in die Pflicht immer, so wie er spricht. Und das dann gepaart mit dem Fußball, dachte ich, dass der auch stur genug ist, das durchzuziehen in der Premier League. Und was sie jetzt machen, ich verstehe das nicht. Du hast vorher mannorientiert gepresst, hast quasi denen immer das Spiel angehangen, den Gegnern. Und auch im Übrigen als Zweitligist im FA Cup zum Beispiel, zu Beginn der Saison. Und jetzt spielen sie ein ganz lapidar, simples 4-1-4-1 mit einer relativ passiven Truppe, die im Raum nicht mal presst, sondern verteidigt. Der Kader gibt, also der ist ja so bestückt, also alles, was er gemacht hat oder hat machen lassen im Sommer, hätte ja darauf schließen lassen, dass er es anders macht. Aber ich, vielleicht tue ich ihm Unrecht und vielleicht ist es auch sinnvoll, in dem Fall auf Plan B zu wechseln, wenn es halt, wenn du mit dem Ansatz nicht klarkommst. Aber für mich wirkt das so, als fällt er um. Also, und das sorgt ja dann ganz oft bei Spielern dafür, dass sie sagen, ach, guck mal, der steht gar nicht hinter dem, was er tut, sondern der hat das einfach nur gemacht, weil es gerade on vogue war, sozusagen. Und dass er so krass eine Rolle rückwärts macht und so anders spielen lässt und quasi eins der passiveren Teams der Liga ist, ist erfahrungsgemäß Selbstmord, weil die Teams, die nicht pressen in der Premier League, die haben einfach weniger Erfolgschancen, glaube ich, zum Ersten. Und zum Zweiten ist es einfach nichts von dem, auf das ich mich gefreut habe und das mich dazu verleitet hat, dass ich mir hätte vorstellen können, dass es so eine Art Leeds wird, mit einer Dynamik vielleicht sogar Richtung, keine Ahnung, 10, 11, 12 zu gehen und in jedem Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Stattdessen sind sie völlig zu Recht Letzter. Und du sagst, du hast ja recht, also es mag Kader geben, die besser sind, aber es gibt halt auch welche, die sind gleich oder schlechter. Und zwei davon sind deutlich, deutlich schlechter. Und dann würde ich wahrscheinlich zwei, drei finden, die in etwa auf Augenhöhe sind. Und ich dachte, dass Kompany einen Unterschied machen könnte, und um als Trainer so out zu performen, dass Burnley mit unten nichts zu tun haben wird, trotz des Kaders, trotz des Alters, darf man auch nicht vergessen, das der Kader im Schnitt hat, aber ich bin echt maßlos enttäuscht, muss ich sagen. Und ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn der bald fliegt, ehrlich gesagt, weil als Vereinsspitze würde ich auch denken, okay. Komisch. Das ist nicht der Typ, den wir uns damals geholt haben und wahrscheinlich auch nicht das, was er uns damals erzählt hat. Also ich bin da maßlos enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, also wie gesagt, ich bin es auch komplett, also ich hatte die am ersten Spieltag, danach ehrlich gesagt hatte ich die nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so ganz firm, was sie tun, im Sinne von wie es aussieht. Das ist ja immer so groß, wenn du die lang, oder hatte ich, glaube ich, hatte sie noch einmal, glaube ich, muss mal nachschauen. Ja, am dritten Spieltag gegen Aston Villa. Aber seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Dementsprechend ist es einfach nur so, was ich halt lese und was ich höre. Und natürlich schaust du sie dir dann halt mal an, wenn du sie hast, mal wieder. Aber ich hatte jetzt echt so viele Spiele von anderen Mannschaften, dass ich einfach da jetzt nicht mehr so drin bin, aber wenn du das so sagst, du, dann macht das Ganze noch viel schlimmer, ehrlich gesagt. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich ihn auch sehr, sehr schätze und ja, Tottenham, den ja auch wollte, ich sag das ja immer wieder, war Kandidat Nummer 1, aber der beste Kandidat, den haben sie dann gefunden. Also insofern, ja, bin ich echt enttäuscht. Ansonsten, wenn wir die Tabelle jetzt runtergehen, also ich bin von Fulham, ja, also ich glaube, das leicht enttäuscht, das nivelliert sich halt einfach so normal jetzt wieder, so dass sie da halt hinkommen, wo sie hinkommen, überrascht mich jetzt nicht groß negativ. Crystal Palace hast du auch immer so das Gefühl, da geht was, aber das sind auch die wichtigsten Spieler verletzt gewesen. Everton ist ja eher positiv zu bewerten, wenn auch nur leicht. Wolverhampton ist eher positiv zu bewerten. Brentford ist, glaube ich, so, ist okay. West Ham hatten wir ja auch so, dass wir die um den Dreh da verortet hatten. Brighton ist schon so, dass ich mir auch manchmal denke, boah, also es ist schade, dass es halt einfach jetzt öfter mal nicht klappt. Aber die Enttäuschungen sind dann schon für mich, ehrlich gesagt, Newcastle bis zum gewissen Zeitpunkt, dass die einfach wirklich keine die haben ja Ergebnisse, bei denen du dir denkst, aha, aber dann haben sie wieder Ergebnisse, wo du dir denkst, hä, wie geht das denn? Also das ist eher so, dass die diese, aber ja, auch natürlich viele Verletzte, die Tonali-Geschichte macht es mit Sicherheit auch nicht einfacher, aber dass die natürlich jetzt dann wieder gegen Bournemouth 2-0 verlieren, das ist schon, also, das darf dir nicht passieren, gerade nach so einer Serie, darf dir einfach nicht passieren und dementsprechend habe ich die da schon auch, aber so die größte Enttäuschung ist für mich, das habe ich ja auch gesagt, weil die hatte ich ja wirklich, ich glaube, da habe ich sogar gesagt, die gehen vielleicht sogar auf Rang 2 oder 3, das ist Manchester United für mich, ganz klar. Und zwar, die stehen ja eh noch verhältnismäßig gut da mit 21 Punkten. Das ist ja eigentlich weit mehr als das, was die Art und Weise, wie über diese Mannschaft gerade berichtet wird, eigentlich zulässt, weil da ist ja schon wieder Untergang. Aber das ist für mich so die Enttäuschung, wo ich wirklich sage, so die einzige wirklich, also Burnley, klar, brauchen wir nicht reden, aber so diese Enttäuschung, wo ich wirklich auch mehr erwartet hätte, wo ich wirklich auch irgendwie persönlich angefasst bin, ist United, weil ich wirklich dachte, die wären einen Schritt weiter. Ja,
zweifellos. Also deswegen dachte ich, du steigst direkt damit ein, sonst hätte ich es etwas anders dramaturgisch aufgebaut, aber das ist ganz klar. Und auch wenn das Ergebnis jetzt zum Beispiel gestimmt hat und auch Teile der Leistung, also ich weiß ja, Kopenhagen in der Champions League gemacht, das war schon okay. Und was ich da auch, ich habe es mir dann nochmal die erste halbe Stunde, nachdem du mir erzählt hast, dass es richtig gut war, habe ich mir das nochmal angeschaut und ich habe nichts Besseres gesehen, auch weil Ten Hag halt zurückging. Er hat jetzt angefangen, Mann gegen Mann zu pressen, was ich ja immer mal gesagt habe, dass ich denke, dass das Rashford vor allen Dingen helfen würde. Und Teile davon habe ich dann jetzt auch am Wochenende zum Beispiel gesehen. Also das war keine total am Stück gute Leistung. Das ist jetzt nicht der oberinspirierte Auftritt, den die da gemacht haben, aber es geht in die richtige Richtung, sodass ich Ten Hag, das werde ich jetzt gleich schon mal sagen, nicht als Flop nenne. Ich habe den sogar tendenziell eher sogar als Top mit dabei, so blöd das klingen mag, weil ich nach wie vor finde, dass er die Dinge so gut es geht eigentlich regelt. Und das ist auch ein großer Unterschied zu Ole Gunnar Solskjaer zum Beispiel, dass er eben was anverwandelt, wenn er merkt, das funktioniert nicht. Hat er jetzt schon 2-3 Mal so gezeigt. Aber insgesamt United zu Hause, Katastrophe. Die haben genauso viele Spiele verloren wie gewonnen in der Saison. Vollkatastrophe. Es gab eigentlich nur Crystal Palace im EFL Cup. Die haben aber mit der zweiten Mannschaft gespielt, wo sie ein ansatzweise ordentliches Spiel gemacht haben. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Und dann diese ganzen, also mit all diesen Transfers und natürlich, das, man kann wahrscheinlich auch nicht ausblenden, diese ganzen Nebengeräusche um Übernahmen, um irgendwelche Spieler, die ausbüchsen und so, und schon wieder auch dieses Narrativ zu bestätigen, dass nach einer Saison, in der man denkt, jetzt haben sie den Mann mit dem Plan gefunden und jetzt geht's weiter, dann legen die eine scheiß zweite Saison hin, die alles wieder einreißt, was sie sich mal mit den Händen aufgebaut haben. Und deswegen ganz klar maximale Enttäuschung Manchester United. Es tut mir total leid, dass das so ist, aber ist es so. Maximale Enttäuschung.
Ja, also wie gesagt, ich habe das letztens noch zu, ich glaube, Benny gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, dass Benny war, dass die einzige positive Sache, die ich sehe, ist, dass es jetzt wenigstens abseits des Feldes ruhig ist. Das war vor dem Manchester City-Spiel. Und danach ist Marcus Rashford in den Club gegangen. Also das ist halt auch so das große Problem, dass diese einzelnen Spieler, und jetzt fängt ja selbst schon Rashford an, das ist ja wirklich ein Zeichen, dass diese Spieler einfach nicht kapieren, das wird bei Manchester United, glaube ich, auch nicht mehr der Fall sein, sondern das ist so viel Glamour und Gala und sowas drumrum, dass die, glaube ich, gar nicht so wirklich verstehen, worum es da eigentlich geht. So eine, wir müssen alle arbeiten, lass alle anderen reden, halt die Klappe und reiß dich zusammen, sonst bist du raus, wie bei City oder so. Dieses Ruhige, das ist einfach nicht da, sondern es ist immer irgendwo Ärger. Das ist das große Problem dieses Vereins. Und wenn jetzt selbst Rashford irgendwann mal auskreist, dann weißt du ja, wie weit es ist, weil das ist der Einzige, bei dem ich gesagt hätte, dem passiert jetzt nicht. Und das ist ein intelligenter Kerl und der lässt sich von sowas nicht und so weiter. Aber jetzt geht's da auch schon los. Und das ist ja das große Problem. Danach diese rote Karte. Ich habe es zu dir ja auch gesagt, vorm Spiel. Die haben immer eigentlich so, sagt der danach auch ganz gut, da war er mal super ehrlich, wir machen 80% der Dinge richtig. Aber die 20%, die wir falsch machen, die kosten uns alles. Und das stimmt auch. Ich habe das Spiel gegen Brentford gemacht, wo sie gerade noch gewinnen. Aber da haben sie eigentlich ordentlich gespielt. Sie waren nicht schlechter. Sie war nicht gegen Brentford. Welches Spiel war das? Irgendein Spiel war es, doch, ich glaube, gegen Brentford. Also doch, genau, es war Brentford. Und da machen sie 80% der Dinge richtig und gehen dann aber in Rückstand, weil sie eine Minute komplett pennen. Komplett pennen. Und das kannst du dir in der Premier League einfach nicht erlauben. Ja, sie drehen das Spiel dann noch, weil sie Glück haben, dass McTominay einfach zwei überragende Aktionen hat. Egal, Respekt, du musst es gewinnen, brauchen wir nicht reden. Aber das zeigt einfach halt die Situation dieses Clubs, dass du im Endeffekt einfach, das war ja auch gegen Kopenhagen. Ich hab's dir ja gesagt, es war das beste Spiel seit Ewigkeiten. Die haben nichts zugelassen. Auf der einen Seite, weil Kopenhagen auch super schwach war, hat Jakob Nestor auch nochmal danach gesagt, so schlecht waren sie noch nie. Aber sie haben das Spiel trotzdem verloren. Ja, wegen einer roten Karte, aber da sind wir wieder beim Punkt. Es gibt immer einen, der irgendwie auskreist. Sei es irgendwie, weil er einen Fehlpass spielt, sei es, weil er einen Zweikampf nicht führt, sei es, weil er irgendwie eine Sekunde lang irgendwas. Und dann, er sagt immer, das ist danach gute Einschätzung, wir sehen in diesen 20% des Spiels oder in dieser einen Situation des Spiels, sehen wir nicht aus wie eine Mannschaft, sondern da vergessen wir, dass wir 11 sind, sondern wir fallen in Individuen auseinander. Und genau das ist es ja dann gewesen. Rashford, ja, es ist ungewollt, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber trotzdem, er schadet der Mannschaft. So, Maguire danach, ja, es ist ungewollt, aber er schadet der Mannschaft. Ja, es ist natürlich, also ich hätte den Strafstoß nicht gegeben, den Handelfmeter, aber trotzdem, die Geschichte ist einfach nur, worauf ich hinaus möchte, ist, sie schaden sich halt einmal pro Spiel selbst. Und die Frage ist, gibt es zwei Situationen, in denen sie es gut machen können? Das ist momentan die einzige Frage. Und natürlich nutzt der gegnerische Trainer oder nutzt die gegnerische Mannschaft das aus. Aber ich finde es super schade, dass jetzt einfach nach einem letzte Saison eigentlich verhältnismäßig ruhigen Jahr, in dem man das Gefühl hatte, okay, Ten Hag sagt was und alle hören zu, wenn einer nicht zuhört, dann ist er raus. Alle wissen jetzt, es geht in die Richtung. Alle wissen, das ist der Trainer. Das ist jetzt weg. Es sieht optisch so mehr denn je, wie Ole Gunnar Solskjaer aus. Es sieht nach den Zahlen aus wie Ole Gunnar Solskjaer. Und man hat auch so das Gefühl auch so ein wenig, dass einfach wieder dieses Old United zurück ist.
Also, das ärgert mich so. Ich habe es ja gerade schon in meinem Take gesagt, das sehe ich komplett anders. Aber und das wird auch aus dem Grund wird's besser sein als Ole Gunnar Solskjaer. Das finde ich wäre respektlos danach gegenüber, wenn man die überhaupt in einem Atemzug nennt. Auch wenn's, das habe ich auch in dem Spiel jetzt am Samstag nochmal so rausgearbeitet, trotz der Zahlen. Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Aber lass uns doch, das ist ja schon die perfekte Überleitung, damit wir jetzt nicht zu lang irgendwo verharren. Auch ist ja mal relativ einfach, auf die Trainer zu blicken. Ich sage das jetzt gleich mal vorneweg, weil ich meine, Guardiola muss man immer nennen. Das ist ja fast logisch. Und Jürgen Klopp irgendwie auch. Deswegen werden jetzt diese Namen als Top wahrscheinlich nicht fallen, auch wenn es unfair ist, das nicht so zu tun. Also gerade bei Klopp finde ich nochmal, dass man nochmal sieht, okay, ist schon ganz cool, wie der das dann nochmal doch wieder hinbringt. Aber es gibt, glaube ich, den einen naheliegenden bei Tops, den überlasse ich jetzt dir mal, weil das ist der alle überrascht hat.
Ja, Postecoglou auf jeden Fall. Also das hätte ja niemand auf dem Zettel gehabt. Das ist überragend. Und Unai Emery sage ich genauso. Das sind die beiden, die ich einfach nach wie vor sage, top. De Zerbi, klar, brauchen wir auch nicht drüber reden, werden auch wieder viele sagen, aber der hat es letztes Jahr schon gezeigt. Ich finde, dass das auch verhältnismäßig im Vergleich zu dem bin ich sogar leicht ernüchtert. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich sag klar.
Ja, ich glaube auch mit großem Abstand letztlich, wenn man vor allen Dingen überlegt, was man erwartet hat und was er dann gebracht hat. Ich habe schon gesagt, Pochettino, glaube ich, muss man als Top nominieren, aus besagten Gründen. Ich habe mich wieder ein wenig verliebt in Sean Dyche. Also jetzt keineswegs in den Mann, also wirklich überhaupt gar nicht mein Typ, aber der Trainer Sean Dyche ist ein geiler Typ und der hat Everton, die werden, habe ich ja schon gesagt, wenn jetzt nicht irgendwelche Abzüge noch kommen, das kann ja durchaus sein, aber selbst damit wären sie ja im Moment noch fein, wenn sie Abzüge hätten, wenn sie immer noch oberhalb des Striches. Das ist ein guter Mann, das ist echt ein guter Mann. Und das sieht man nochmal, der sollte auch genannt werden und bei Gary Neal habe ich auch schon gesagt, ich mag manchmal, was der macht und wie er es macht. Und deswegen will ich den, das ist nämlich für mich der singuläre Grund, warum Wolverhampton nicht da unten steht. Und deswegen Glückwunsch der Trainerverpflichtung. War mir nicht so sicher, ob es hundertprozentig funktionieren wird, aber ich glaube, es ist wirklich ein richtig guter Mann.
Ja, also sehe ich auch so, klar, brauchen wir nicht reden, finde ich auch richtig, richtig gut, glaube ich, gibt's ja nichts. Ich war auch überrascht, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich muss ehrlich gesagt auch nochmal sagen, auch wenn das jetzt irgendwie jetzt nicht so auf den ersten Blick daherkommt, aber ich muss auch sagen, David Moyes, Respekt, ernsthaft, ich meine es wirklich ernst, wie sehr man aus so einer Talfahrt auch wieder rauskommen kann, dass er wirklich dann, dass die in ihm festgehalten haben und gesagt haben, okay, das war jetzt einfach ein schwaches Jahr, wir kommen jetzt wieder, muss ich trotzdem sagen, Respekt, ich bin mit dem, wie er spielen lässt, nicht einverstanden, mir gefällt das manchmal nicht, ich glaube, in dem Kader steckt auch mittlerweile mehr, als er spielen lässt, aber grundsätzlich finde ich es immer noch respektabel, dass der einfach wieder dasteht und man wieder dort so eigentlich eine positive Geschichte schreibt, nach dem, was eigentlich war, deswegen Respekt.
Ich tue mich ehrlicherweise bei den Flops schwer. Company gewinnt das Ding haushoch für mich, aus besagten Gründen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht unbedingt, wen ich nennen sollte, der mich total enttäuschen würde. Jetzt hat er gewonnen gegen Newcastle, deswegen hat er jetzt auch mal den Job erstmal wohl wieder sicher an Toni Iraola. Gemessen an der Erwartungshaltung, die man hätte haben können und die ich durchaus auch hatte, würde ich sagen, ja, vielleicht könnte man den nennen. Andererseits, das Programm von Bournemouth war so krass am Anfang, dass mir schon fast klar war, dass die nichts holen würden. Und passagenweise haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen wäre es fast unfair, den zu nennen. Von Paul Heckingbottom habe ich überhaupt nichts erwartet. Deswegen tut es mir nicht weh. Von Steve Cooper habe ich genau das erwartet. Deswegen tut es mir nicht weh. Von Marco Silva, den habe ich immer für leicht überbewertet gehalten. Roy Hodgson ist Roy Hodgson. Und der Rest steht eigentlich in etwa da, wo ich sie habe. Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen polarisieren. Was die letzten Spiele betrifft, bin ich von De Zerbi ein bisschen genervt, weil er halt so gar nicht abrücken will von dem. Ein Teil von mir findet es cool, dass er es macht, diese Sturheit. Und ein anderer Teil denkt sich, wenn ihr es halt nicht übertreiben würdet, dann hättet ihr wahrscheinlich auch schon 6 Punkte mehr auf der Habenseite und dann wärt ihr halt Fünfter. Und da gab es Spiele, wo ich dachte...
Kommt eine... es kommt eine Sache dazu, dass er sich ja jetzt auch immer mal wieder über die Schiedsrichter auslässt und das auch so ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Das glaube ich hat er nicht nötig, ehrlich gesagt. Das letzte Mal zum Beispiel, ich mag 80% der Schiedsrichter nicht und so. Ich mag die auch nicht. Also, er hat einen Punkt, ich mag 80% der Schiedsrichter auch, das heißt, mag nicht, aber gehe mit den Einstellungen nicht einher, denkt man auch manchmal so, Gottes Willen, was machen die? Aber ich verstehe, als Trainer musst du da halt drüber stehen. Das ist halt der große Punkt. Du bist Profi und kannst nicht einfach sagen, Italien ist alles besser. Das geht halt nicht. Weil auch die Schiedsrichter natürlich, du hilfst dir ja selbst nicht. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, aber also ich finde insgesamt, ich meine, das ist logischerweise ist die Diskussion, die wir jetzt über De Zerbi führen, ist ja eine, die eigentlich nur von der Erwartungshaltung kommt, dass wir ihn eigentlich in den Top 3 bis 4 wahrscheinlich haben in der Liga. Und das ist auch schon der einzige Grund. Also mehr kann man ja auch nicht über den sagen. Das ist ja immer noch überragend, was der in einer Europapokalsaison mit diesem Kader anstellt, also dass die überhaupt Platz 8 sind und in der Nähe sind, ist ja eh schon überragend. Also daher ist es ja an sich Käse, das so zu machen, aber nur, dass wir den auch mal genannt haben. Im Moment, what have you done for me lately, ist ja immer interessant. Dann sind wir eh schon bei der letzten Kategorie. Lass uns nochmal bei den Spielern schauen. Also auch da, glaube ich, ist es so, wir könnten jetzt Salah und Haaland immer nennen. Die werden jetzt wahrscheinlich erstmal nicht fallen, sondern da sind jetzt Typen wahrscheinlich gefragt, die wirklich top sind im Sinne von, das sind die Leute, die uns total überrascht haben oder vielleicht sogar mehr. Mag auch mal jemand von City dabei sein, wie auch immer. Aber ich sag nur, also nicht wundern, wenn wir jetzt nicht beide sagen Erling Haaland, weil das könnt ihr euch denken. Sondern da geht's ja schon drum, gibt's vielleicht jemanden, von dem man halt maximaler überrascht ist zum Beispiel.
Also von wem ich, wer für mich Spieler der Saison bis dato ist und das hätte ich so nicht erwartet, ist für mich James Maddison. Ich finde, das ist der momentan der beste, also bis zu seiner Verletzung der beste Spieler der Liga gewesen. Plus er hat, ich hätte nicht gedacht, dass er so wichtig sein kann für eine Mannschaft, wie er das da ist und dass es bei Tottenham gleich so funktioniert. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass Tottenham auf Rang 8 landet und er der Flop der Saison wird. Ernsthaft. Und dass der das so rausprescht, wie er das macht, ist unfassbar. Deswegen, das ist für mich wirklich überraschend, dass er das so hinbekommt. Deswegen muss ich ihn wirklich da mal loben. Ist für mich der beste Spieler. Ich habe den irgendwie verortet als guten Premier, also überdurchschnittlichen Premier League-Spieler, brauchen wir gar nicht reden. Sehr, sehr guten Premier League-Spieler, aber nicht als The Man. Und das ist er momentan für mich gewesen bis zur Verletzung. Deswegen muss ich sagen, Hut ab.
Ja, also wäre auch der, den ich nenne, muss jetzt natürlich einen anderen sagen. Also mindestens eines, wir können ja dann auch nochmal 2, 3, 4 Honorable Mentions machen, aber ich bleibe dabei, dass Declan Rice so einschlägt, wie er einschlägt, ist. Also ich habe dem sehr, sehr viel zugetraut und war mir sehr, sehr sicher, dass das der richtige Transfer ist. Logisch, und dass es auch, was die Summe ist, völlig in Ordnung geht, habe ich jetzt auch nicht dran gezweifelt. Aber dass der jetzt schon der Ballzirkulator ist, der ist, macht den noch kompletter. Es war das Einzige, was ihm gefehlt hat. Und wie schnell der hilft und wie gut der ist. Und ich weiß, Rodri ist ein Monster, ja, weiß ich. Aber für mich ist Declan Rice gerade die beste Sechs der Welt. Und deswegen möchte ich den da auch mal nennen. Das ist Wahnsinn, ne? Und deswegen muss der auch mal genannt werden. Nochmal, also Mohamed Salah ist Mohamed Salah, da ist eh klar. Aber und bei City ist das Gleiche mit Rodri, mit Haaland, mit, da kann man wahrscheinlich noch 2, 3 nennen. Aber das überrascht mich dann doch irgendwie wieder, wie schnell es gegangen ist. Auch wenn ich viel von dem erwartet habe, aber dass das so schnell, so nahtlos geht, das habe ich nicht kommen sehen. Und deswegen nenne ich jetzt einfach mal Declan Rice als für mich ein absolutes Top der Saison. Also es ist auch damit, also auch wenn die Kategorie jetzt nicht gefragt ist, aber damit ein Monster-Transfer. Also da gibt es 2, 3 andere noch. Wenn man jetzt zum Beispiel über einen Transfer spricht, muss man, glaube ich, auch Kaminski nennen von Luton Town, weil geisteskrank guter Torwart. Aber dass man auf dem Niveau es noch schafft, mich zu überraschen bei einem 100-Millionen-Plus-Transfer, das ist stark und deswegen nenne ich den jetzt einfach mal.
Ja. Also es gibt auch noch, also sehe ich genauso, das wäre jetzt wahrscheinlich bei mir untergegangen im Sinne von, okay, war ja schon krass, warum so, ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich sag, wenn ich so nicht auf dem Schirm hatte, es waren zwei, bei dem ich wirklich dachte, oder die natürlich gut waren, brauchen wir nicht reden, aber die natürlich, die ich nicht auf dem Niveau hatte, das sind zwei Tottenham-Spieler, Van de Ven und Vicario, sind für mich zwei Spieler, die auf ihren Positionen bei Tottenham jeweils die besten waren in dieser Saison. Vicario ist für mich der beste Keeper der Liga momentan. Es gibt nicht den einen momentan auf der Welt. Da habe ich mit René Adler auch drüber gesprochen, aber er war von ihm auch begeistert. Vor allem ganz netter Satz, den er zu mir gesagt hat: italienische Torwartschule. Es gibt einfach dieses sich rauswerfen, sich wirklich reinschmeißen in die Bälle, als gäbe es das alles nicht, als gäbe es keine Schmerzen. Das hat er lange nicht mehr von einem Keeper so gut gesehen wie von ihm. Und insgesamt auch, wie er sich, ich habe im ersten Spiel, hatte ich ihn, glaube ich, erster Spieltag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ziemlich früh hatte ich ihn und da habe ich gleich gesagt, boah, ey, also ob der damit klarkommt mit diesem Ange Ball, so, ich muss mal nachschauen, wann es war, am zweiten Spieltag war es, gegen Man United, genau. Ob der mit diesem hohen Aufbau als Torhüter, ob der damit umgehen kann, bin ich gespannt. Aber glaube ich nicht, weil er wirkt so zaghaft, er wirkt so, ich traue mich nicht und so weiter. Aber er hat genau das Gegenteil mittlerweile drauf. Das ist eine Ruhe am Ball. Er ist ein unglaublicher Shotstopper. Also ich liebe diesen Torhüter, muss ich wirklich sagen. Der hat jetzt nicht die große Strahlkraft, aber ich liebe diesen Keeper. Van de Ven haben wir beide ja auch im Vorfeld gesprochen. So, ich habe mit dem Reporter vor Ort gelesen, gesprochen, wo es gesagt hat, die brauchen einfach Tempo in der Verteidigung. Und das hatten sie nicht. Und dann haben die Van de Ven verpflichtet. Und dann hast du damals zu mir gesagt, ja, der hat alles, aber das kann auch gnadenlos in die Hose gehen, weil der ist natürlich noch sehr roh und noch nicht so. Aber dass der so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht, dass der wirklich der wirkt ja sicherer als in der Bundesliga, viel, viel sicherer. Und das muss ich echt sagen, Respekt, auch wie progressiv der die Bälle antreibt, wie furchtlos der sich reinwirft, wie oft der Bälle abläuft, wie oft der Zweikämpfe führt, die einfach überragend sind. Also von dem bin ich genauso überzeugt. Das sind zwei Spieler, die ich wirklich einfach nochmal nennen möchte als Monstertransfers, wo ich wirklich sage, ich hätte auch bei beiden gedacht, da könnten wir auch drüber reden, dass es Flops werden.
Ich nenne noch zwei Namen, bei einem, bei dem ich mich entschuldigen muss, zum jetzigen Stand zumindest, Moussa Diaby. Hätte ich niemals gedacht, dass das problemlos funktioniert. Absolut, absolut top, top, top Transfer. Die defensiven Dinge, die ich mal angesprochen habe, die sieht man einfach nicht. Die Offensiven sind da. Cole Palmer, da müssen wir beide, glaube ich, nochmal mit uns hart ins Gericht gehen. Ich glaube, du noch härter als ich das letztlich muss, aber sieht aus wie ein diktierender Zehner aller modernster Prägung, muss man ehrlich sagen.
Ja, also ich habe ja damals gesagt, das wird der Flop des Jahrtausends, weil ich den einfach bei City gesehen habe. Ich glaube, ich habe das auch letztens im Spiel gesagt. Ich glaube, dass der einfach mit dieser Situation, das sagt ja auch diese Aussage so. Ich glaube, dass der in diesem City-Konstrukt sich einfach gefühlt hat wie das 17. Rad am Wagen. Der hat sich einfach gedacht, ich werde hier eh nicht spielen, und hat sich dann gedacht, dann brauche ich mich auch nicht anstrengen. So wirkte, ich übertreibe jetzt mal, aber so wirkte das. Der wirkte dann echt bocklos, so quasi, ja, ich werde hier 5 Minuten eingewechselt, dann zeige ich noch 3 Tricks, spiele einen aus und das bringt ja eh nichts. Und ich glaube, man merkt dem jetzt aber an, sobald er in der steht er immer in der Startformation, seit er in der Startformation steht, hat der wirklich dieses Gefühl, ich bin wichtig, und das braucht der. Es gibt so Fußballer, die brauchen einfach das Gefühl, geschätzt zu werden, gewollt zu werden. Und das wird der, das sieht man. Und das habe ich wirklich, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich dachte eher immer, der wäre so ein lethargischer Typ, weil er so rüberkam, weil er halt logischerweise nicht so gefragt war bei City. Warum würde er nicht gefragt gewesen sein? Weil natürlich 20 Leute krasser sind als er. Und dann gibt es Spieler, die sagen, ich reiß mir jetzt den Arsch auf und versuche da reinzukommen und es allen zu beweisen. Und es gibt Spieler, die sagen einfach, ach komm, lass mich doch einfach in Ruhe, ich gehe woanders hin. Und wo es mir besser geht. Ich will das nicht kritisieren, ja. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wie Guardiola auch gesagt hat, auch wenn es natürlich mit so einem suffisanten Schnauben war, aber er hat recht behalten. Er ist woanders hingegangen, er spielt, er ist dort der Star, cool. Also passt, deswegen richtige Entscheidung. Ich habe mich getäuscht, ich dachte einfach wirklich, ich habe dann wirklich das Ganze auf sein eins hoch extrahiert auf seinen Charakter, dass der einfach keinen Bock hat und einfach nur ein verrückter Baller ist. Und es war aber genau umgekehrt. Der war halt einfach schon gefrustet dort. Und das habe ich so nicht kommen sehen. Respekt, Cole Palmer. Wirklich, ernsthaft. Ich muss mich in aller Form entschuldigen. Der sieht aus wie, als wären die 47 noch zu wenig.
Ja, ist tatsächlich so. Und dann möchte ich noch einen nennen, wenn er endlich mal gesund bleiben würde, Neto. Mein Gott. Aber okay, das müssen wir mal gucken, ob er irgendwann dann mal, ob da mal der Körper hält. Und dann müssen wir noch abschließend, haben wir jetzt schlecht gemacht, weil man soll immer nicht mit dem Negativen enden, machen wir jetzt aber einfach mal, ein Spieler, der quasi enttäuscht hat oder in dem Fall ein Flop ist, ich fange jetzt einfach mal an, weil der Name, der wird sowieso genannt werden. Ich bin maßlos wirklich enttäuscht von Marcus Rashford auf ganzer Linie. Und vor allen Dingen deshalb, weil er in der vergangenen Saison so stark war und wir dachten, okay, krass, das ist der Typ, der kriegt jetzt das Geld, das ist der absolute Mainman bei Manchester United, mit Ten Hag eben auf der Überholspur. Und was wir in der Saison sehen, ist ein verunsicherter Spieler. Gut, das ist halt dann irgendwann mal so, wenn es nicht läuft, einer, der dann aus der Unsicherheit heraus eigensinnig wird, der einfach faul ist gegen den Ball. Ist so. Jetzt dann auch noch, ich will das gar nicht überbewerten, dann war er halt mal unterwegs, ist halt dumm in der Situation, aber der dann auch noch durch zwei, drei Dinge aufgefallen ist, die dann auch nicht so hundertprozentig professionell waren. Und nochmal gemessen, natürlich vor allen Dingen am Vorjahr, finde ich das erstaunlich. Also wir könnten jetzt viele von United nennen, Varane, ist lächerlich, aber Rashford ist haut härter rein. Mason Mount auch irgendwie, ja. Das kann man ja vielleicht auch noch einigermaßen erklären, warum das so ist, aber Rashford haut für mich am härtesten rein, weil ich von dem am meisten erwartet hatte.
Ich muss dich fragen, was machen wir mit, weil ich stelle jetzt die Frage natürlich bewusst provokativ. Zwei Spieler, die genannt worden sind von den Spielerberatern ja nach einer kurzen Zeit, waren zum ersten Caicedo, zum zweiten Kai Havertz.
Habe ich beide nicht, bin mit beiden zum Zeitpunkt einverstanden. Also gemessen an Ablösen von mir aus, aber wir haben über Havertz gesprochen, wir haben auch schon rausgearbeitet, was er gemacht hat und was er gut macht und das tut er auch nach wie vor, finde ich. Deswegen habe ich das nicht und Caicedo ist eh Unsinn. Aber also wenn ich jetzt noch einen nennen müsste, dann würde ich Tonali noch sagen, aus offensichtlichen Gründen, weil das natürlich für Newcastle zum Kotzen ist. Aber also die beiden hätte ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, nein, also hätte ich jetzt auch nicht. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, Havertz brauchen wir ja auch nicht reden, aber wir fassen sich fast gerne mal zusammen. Der hat natürlich, also der ist immer in den richtigen Orten, weil er einfach eine super Vororientierung hat, weil er ein gutes Raumgefühl hat, aber er macht daraus zu wenig. Das ist, sehe ich auch nach wie vor so, aber der ist jetzt mittlerweile auf dem Weg, ein ordentlicher Spieler zu werden für Arsenal und nicht mehr negativ aufzufallen. Also das war natürlich am Anfang mal so, da waren natürlich ein paar Szenen dabei, okay, Caicedo genauso im Übrigen, und das ist aber auch normal, also das muss man auch mal sagen. Es ist normal, dass du einfach nicht gleich aussehen kannst. Deswegen finde ich jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, oh mein Gott. Ein Spieler, weil ich jetzt gerade sehe, ich schaue gerade so ein bisschen rum, die Transfers. Positive Überraschung, also Jeremy Doku, muss ich schon sagen, dass der jetzt, das waren natürlich zwei, drei Spiele, okay, cool. Aber dass er auch gezeigt hat, dass er manchmal wirklich auch mehrere Ebenen hat, das hätte ich nicht gedacht und dass Guardiola den hinbekommen kann, sehe ich jetzt noch als viel, viel realistischer, als ich das dachte, muss ich schon sagen. Also das hätte ich so nicht erwartet, dass der so durchdreht und dass der wirklich so zeigen kann, cool. Also ich kann mir vorstellen, dass Guardiola den hinbekommt als Minimum mal so ein Riyad Mahrez-Typ.
Ja, also man sieht, Dribbling ist nicht out, es muss nur gut gemacht werden. Was ja auch ganz cool ist, weil ich die Gattung mag.
Chelsea hat's gut verteidigt, brauchen wir auch nicht reden, die haben die quasi gar nicht zugelassen. Respekt an Reece James, also wirklich Respekt an Reece James, weil der das Tempo ja wusste, teilweise mit dem Tempo auch nicht überfordert war, aber zumindest mal gefordert war. Und dass er dann so hinterherkommt und das so macht, Respekt, muss ich wirklich sagen. Auch nochmal honorable mention, weil ich jetzt auch nochmal so ein bisschen durchschaue, Heung-Min Son, dass er so viele Tore schießt, dass er der Mittelstürmer sein kann. Respekt, hätte ich auch nicht gedacht, auf dem Niveau. Und da gibt's natürlich dann viele. Aber so den Flop-Spieler, muss ich schon sagen, ja, keine Ahnung, also das ist natürlich schon, da hast recht, mit Marcus Rashford, finde ich jetzt auch, dass natürlich schon irgendwie enttäuschend ist, ehrlich gesagt, dass da, was da gekommen ist. Ich würde sagen, ja, natürlich, Anthony ist auch so einer, der enttäuscht mich wirklich, also wirklich, der enttäuscht mich wirklich vollkommen, weil der sieht ja nicht mal aus wie, der sieht einfach nur aus wie ein durchschnittlicher Brasilianer mit 5 Sterne Trickfähigkeiten bei FIFA, der wahrscheinlich Spielstärke 73 hat. Das ist, also ich verstehe nicht, was in dem Kopf vorgeht, dass er wirklich immer noch glaubt, er muss jetzt so zeigen. Das ist, von dem bin ich sogar wirklich noch mehr enttäuscht bei Rashford, okay. Kann passieren. Ich glaube, dass der auch wieder eine Phase haben wird. Der hat immer so Phasen, Ups und Downs. Aber von Anthony bin ich wirklich einfach nur nicht enttäuscht und fast schon echt angewidert. Darf man das sagen? Ist es zu hart? Aber also wenn ich den sehe, reicht's mir, weil ich einfach diese Ignoranz einfach nicht verstehen kann, ehrlich gesagt. Das ist einfach eine Sache, die werde ich nicht verstehen, wie man so sein kann.
Ja, es gibt ja durchaus Dinge, die ihm vorgeworfen werden. Da muss man davon angewidert sein. Insofern passt es schon.
Ja.
Gut, ich glaube, das ist auch durchaus den ersten 12 Spieltagen würdig, dass wir jetzt mal so querbeet und dann anhand dieser Kategorien kann man dann mal ganz gut festmachen, wo es gut war und wo es nicht schlecht war, wo es nicht gut war, so. Und dann würde ich sagen, geht nicht so weit weg in der Länderspielpause, haltet Ausschau, wir werden natürlich wieder posten, um die Fragen einzusammeln. Also wenn ihr dazu Fragen habt zu den Spielern oder einfach völlig entsetzt seid über das, was wir so von uns gegeben haben, dann könnt ihr das gerne machen. Und ansonsten auch alles andere einfach dann einsenden. Wir machen also keine Pause diesmal, sondern ziehen es durch nächste Woche und bringen euch Click and Rush, wie gehabt.
In diesem Sinne, schöne Woche. Jetzt wollte ich fragen, Respekt, warum wollte ich jetzt Respekt sagen? Ich weiß auch nicht. In diesem Sinne, schöne Woche, cheers und bis dann.